NDR Info. Norddeutschland.
Der Überblick über die wichtigsten Themen aus Norddeutschland an diesem Sonnabend. Ich bin Michael Latz. Hallo. Im Frühjahr 2027, also in etwa 1,5 Jahren, wählen die Menschen in Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Aktuell wird das nördlichste Bundesland von einer Koalition aus CDU und Grünen regiert. Die Sozialdemokraten wollen das naturgemäß ändern und haben daher schon jetzt ihren Spitzenkandidaten in Stellung gebracht. In einer Urwahl konnten sich die Mitglieder zwischen SPD-Landeschefin Serpil Mediatle und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer entscheiden. Und die Abstimmung hat am Nachmittag ein sehr eindeutiges Ergebnis gebracht. Gut 79% derer, die sich am Mitgliederentscheid beteiligt haben, wollen mit Ulf Kämpfer als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf ziehen. Darüber habe ich mit NDR-Reporter Balthasar Hüms gesprochen. Wie haben Kämpfer und Mediatle dieses sehr eindeutige Votum aufgenommen?
Ich würde sagen, recht gefasst. Sowohl Serpil Mediatle, die Unterlegene, als auch Ulf Kämpfer, derjenige, der da als Sieger hervorgegangen ist, sehr gefasst, haben sich gegenseitig gedankt und auch gegenseitig mit Lob überschüttet und Haltung bewahrt. Und eben auch die Kandidatin, die verloren hat, Serpil Mediatle, sagte so nach dem Motto: Heute ist sie traurig, morgen noch enttäuscht, aber dann geht's weiter, Vollgas für Ulf sozusagen.
Beide Kandidaten haben sich ja in den vergangenen Monaten der SPD-Basis bei verschiedenen Regionalkonferenzen vorgestellt. Was glauben Sie, hat jetzt am Ende den Ausschlag für Kämpfer gegeben?
Meiner Einschätzung nach liegt es daran, dass Kämpfer gezeigt hat, dass er Wahlen gewinnen kann. Er ist bisher Kieler Oberbürgermeister, ist auch schon mal wiedergewählt worden. Und er ist ein Mann der Praxis. Er ist Verwaltungsmensch, hat auch als Richter gearbeitet, also hat gezeigt, wie man auch unpopuläre Dinge durchsetzen kann. Und offenbar ist der SPD-Basis diese Eigenschaft sehr, sehr wichtig, um eben gegen einen sehr populären Kandidaten, gegen den Ministerpräsidenten Daniel Günther, irgendwie bei der kommenden Landtagswahl ankommen zu können.
Nun haben wir aber eine SPD-Landeschefin, die nicht als Spitzenkandidatin gewünscht ist. Welche Folgen hat die Entscheidung für die Verteilung von Posten und Ämtern innerhalb der SPD-Führung in Schleswig-Holstein?
Also formal und nach Stand heute keine. Heute wurde nur über die Spitzenkandidatur entschieden. Aber beide, Serpil Mediatle und Ulf Kämpfer, haben auch nicht ausgeschlossen, dass sich da was verändert wird. Nämlich, dass Serpil Mediatle möglicherweise den Platz freimacht für Ulf Kämpfer als Landeschef. Man muss nämlich sehen, dass Ulf Kämpfer zwar jetzt der Spitzenkandidat ist, aber er sitzt nicht im Landtag, hat dadurch viel weniger Bühne, die er natürlich irgendwie sich nehmen muss, um auch überhaupt bekannt zu werden. Er ist halt Kieler Oberbürgermeister, aber möglicherweise sieht an der Westküste seine Bekanntheit ganz anders aus. Und da ist durchaus wahrscheinlich, dass da noch ein bisschen Stühle gerückt werden in der Zukunft. Aber jetzt will man diese Diskussion da erstmal nicht führen, offenbar.
Nun wird ja erst im Frühjahr 2027 in Schleswig-Holstein gewählt. Warum hat die SPD im Land so früh eine Entscheidung herbeigeführt?
Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Daniel Günther ist wirklich sehr populär hier in Schleswig-Holstein und damit auch ein starker Kandidat bei der kommenden Landtagswahl. Und die SPD steht erstmal vor der ganz großen Herausforderung, überhaupt einen Kandidaten in den Ring zu bringen, der bekannt ist. Und dafür braucht man vor allem Zeit. Und diese Zeit haben sie sich erkauft dadurch, dass sie eben früh sagen, hier, das ist unser starker Mann, in dem Fall Ulf Kämpfer. Und mit ihm an der Spitze können sie dann jetzt durch die Lande ziehen und, obwohl der Wahlkampf direkt noch nicht beginnt, schon mal ihn einfach bekannt machen im Land.
Bei der SPD steht die wichtigste Personalie für den Wahlkampf also fest. Wie sieht es bei den übrigen Parteien in Schleswig-Holstein aus?
Daniel Günther, er tritt wieder an bei der kommenden Landtagswahl. Das hat er bereits im September erklärt. Auch da ganz eindeutig die Position seiner Partei. Da wirkte man sehr froh und glücklich, dass Daniel Günther es nochmal wagen möchte und nochmal antreten möchte. Die Grünen, die lassen sich deutlich mehr Zeit. Die wollen erstmal ihr Wahlprogramm diskutieren und auch mit einer Basisbeteiligung dann ein Wahlprogramm aufstellen und im Juni dann auf einem Parteitag entscheiden, wer der Spitzenkandidat wird und auch entscheiden, ob es einen Spitzenkandidat gibt oder ob es zwei Kandidaten geben soll. Ein bisschen Personalien ruckeln sich da schon zurecht. Sozialministerin Aminata Touré hat schon Interesse signalisiert und auch bei anderen, bei den Landesgrünen, kann man davon ausgehen, dass sie durchaus noch ihren Hut da in den Ring werfen.
Einschätzungen von Balthasar Hüms zum Mitgliederentscheid der SPD in Schleswig-Holstein. Bei zwei Demonstrationen sind am Nachmittag mehrere tausend Menschen durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Dem Aufruf des Hamburger Bündnisses für Palästina schlossen sich aber weit weniger Menschen als erwartet an. Eindrücke von Ingmar Schmidt.
Mit deutlicher Verspätung ging es los von den Landungsbrücken durch die City bis zum Steindamm. Doch statt der vom Veranstalter angekündigten 20.000 Teilnehmer kamen nur rund 1.500, um bei der Palästina-Demo mitzulaufen. In Sprechchören hieß es immer wieder: Stoppt den Krieg, stoppt den Gaza-Genozid. Für Aufregung sorgten zahlreiche Unterschriftensammler, die am Rande der Demo Menschen ansprachen. Sie wurden von der Polizei kontrolliert, die auch die Personalien aufnahmen. Es bestand der Verdacht, bei den jungen Männern könnte es sich um Unterstützer der seit wenigen Tagen verbotenen Gruppe Muslim Interaktiv handeln. Die jungen Männer waren aber nicht Teil der Demogruppen. Mehr Zulauf als die Pro-Palästina-Demo hat offenbar die Kundgebung des Satirikers Nico Semsrott, auf der am Stephansplatz für ein AfD-Verbot demonstriert wird. Dort kamen rund 3.000 Menschen.
Nach der Explosion eines Reihenhauses im niedersächsischen Wolfenbüttel wird immer noch ein Mensch vermisst. Die Rettungskräfte haben nach dem vermissten Bewohner heute mit Spürhunden gesucht, allerdings ohne Erfolg. Einzelheiten von Nils Christoph.
Eine Polizeisprecherin sagte, man gehe nicht mehr davon aus, eine lebendige Person zu finden. Man wisse aber auch nicht genau, ob der 83-Jährige zum Zeitpunkt der Explosion sich im Haus befunden hat. Das schwere Gerät zum Anheben der großen Schuttteile ist auch abgezogen worden. Stand jetzt soll eine intensivere Suche am Montag mit Einsatzkräften weitergehen. Ein Statiker müsse erst sichergehen, dass die dort sicher arbeiten können. Auch die Nachbarhäuser müssen überprüft werden. Sie sind bis auf Weiteres unbewohnbar. 15 Nachbarn mussten aus ihren Häusern. Sie wurden in Hotels untergebracht. Strom und Gas wurde abgestellt. Bis zu 140 Kräfte der Feuerwehr waren seit gestern im Einsatz. Insgesamt wurden 3 Menschen verletzt, davon eine Feuerwehrfrau. 2 Nachbarn sollen ein Knalltrauma erlitten haben. Ja, und wie das alles passieren konnte, kann die Polizei noch nicht sagen. Wahrscheinlich muss ein Gutachter hinzugezogen werden.
Den Anwohnerinnen und Anwohnern rund um das geplante Lokviertel in Osnabrück steht ein unruhiger Sonntag bevor. Wieder einmal, muss man sagen. Bis morgen früh um 7 Uhr müssen mehr als 14.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch 2 Kliniken sind betroffen und der Hauptbahnhof muss für mehrere Stunden gesperrt werden. Denn auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs in der Innenstadt werden an 4 Stellen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Es ist inzwischen die 7. Räumung innerhalb eines Jahres. Auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs soll mit dem Lokviertel ein neuer Stadtteil entstehen. Klaus Halstrup über die Vorbereitungen dafür und die aufwendige Suche nach Blindgängern.
Gut, dann gehe ich jetzt bis hierhin.
Genau.
Dann gehe ich wieder eine Lage tiefer.
Sebastian Ahlgrim arbeitet seit vielen Jahren als Baggerfahrer, auch auf großen und komplexen Baustellen. Aber so eine Fläche wie den alten Güterbahnhof in Osnabrück hat er noch nicht erlebt. Die 22 Hektar sind auch für ihn etwas explosiv Neues.
Das Besondere ist, man geht da mit gemischten Gefühlen rein, keine Angst. Aber ja, dass man weiß, hier liegen Kampfmittel und wir arbeiten ja auch eng mit den Sondierern zusammen. Und die achten dann schon drauf, dass wir immer sicher sind.
Jahrzehntealte Abfälle des Güterbahnhofs schlummern da unten. Auch Gleise oder lange Kabelkanäle. Vor allem wurde kein Gebiet im Zweiten Weltkrieg in Osnabrück so bombardiert wie dieses. Thomas Wiedfeld ist als Chef der Kampfmittelberger besonders gefordert.
Aufgrund der Belastungssituation, mit der Art von Munition und mit der Vielzahl an Munition und auch durch die historische Nutzung der Fläche. Das ist schon ganz besonders hier. Ja, gar keine Frage.
22 Hektar, das entspricht mehr als 30 Fußballfeldern. Und die werden von den Kampfmittelbergern minutiös untersucht. Mit einem elektromagnetischen Aufnahmesystem, das Metall im Boden aufspürt. Eine Sisyphusarbeit, so Thomas Wiedfeld.
Wir gehen vorneweg anhand unserer Auswertungsdaten, nehmen die einzelnen Punkte raus und geben dann immer wieder die nächsten Flächen in definierten Freigabetiefen frei.
Auf dem Bildschirm leuchten die Gefahrenherde rot. Grün heißt baggernfrei. Wegen der Gefahr besteht das Team im Feld aus 2 Kampfmittelbergern und dem Baggerfahrer. Ihr Austausch ist extrem eng. Sebastian Ahlgrim darf erst Zentimeter um Zentimeter baggern, wenn Truppführer Dennis Schmidt sein Okay gegeben hat.
Von einem potenziellen Bombengänger geht immer Gefahr aus. Bei einer Granate beispielsweise, man weiß nicht, ob die angesprengt sind oder man sieht es halt nur, wenn die verschossen sind. Und bei dem Verschuss entsichert sich der Zünder und somit ist der Zünder halt scharf gestellt und die Granate auch. Also es muss immer vorsichtig vorgegangen werden.
Mehr Informationen dazu, welche Straßen in Osnabrück morgen früh im Sperrgebiet liegen und welche Umleitungen eingerichtet werden, erfahren Sie auf ndr.de. In 3 Wochen ist es schon wieder soweit. Dann feiern wir den ersten Advent. Während manche erst dann so langsam anfangen werden, für Weihnachten zu dekorieren, sind andere schon viel, viel früher dran. Zum Beispiel in Husum in Schleswig-Holstein. Dort steht seit gestern die Weihnachtstanne auf dem Marktplatz und sorgt für gemischte Gefühle. Per Axel Kröske war beim Aufstellen dabei.
Da hängt sie am Kran, die 1800 Kilogramm schwere Tanne, der Star des Husumer Weihnachtsmarkts rund um den Tinebrunnen vor der Marienkirche. Während Martin Böker und seine Kollegen vom kommunalen Servicebetrieb letzte Anpassungen vornehmen. Und den Stamm dann zentimetergenau einem Schacht, der sonst unter einem Gullideckel liegt, zuführen.
Für uns ist die größte Schwierigkeit, einen geeigneten Baum zu finden. Der muss 13 Meter hoch sein und gut aussehen.
Die 30 Jahre alte Tanne ist eine Spende.
Die kommt aus Randrum von der Familie Spring. Den haben wir aus dem Privatgarten rausgeholt. Der wuchs zu dicht am Haus. Die wollten den gerne weghaben und wir können den jetzt nochmal für den Weihnachtsmarkt benutzen.
Ein paar Husumer verfolgen gespannt das Eintopfen. Kritische Blicke. Steht der Baum wirklich gerade? Aber ja.
Jetzt sieht es ja hübsch.
Und wie ist das nun mit der Weihnachtsstimmung?
Ist noch nicht so weit. Nein, nein, nein.
Eine Woche vor dem Advent, dann geht's allmählich los, wenn die Dekoration für zu Hause ansteht.
Aber es rückt näher, wissen Bernhard und Ute.
Mitte November ist okay, da sind wir auch mit dabei. Nächste Woche gibt's ja in Jöhl ein Bazar, den werden wir uns zuerst mal angucken.
Es entwickelt sich so langsam. Fängt mit dem Weihnachtsbaum an in Husum und Schrittchen für Schrittchen.
Monika muss sich erst noch an den Anblick des Novemberbaums gewöhnen.
Wo ich den sah, ich kam um die Ecke und dann, okay. Ja, nee, ich mach das nicht so früh, denn ich bin noch nicht so in Stimmung. Also Weihnachtsstimmung ist bei mir, wenn die Flocken fallen, die wir selten haben. Dreaming of a
white Christmas. Angela braucht keinen Schnee. Bei ihr geht's jetzt schon los. Ein bisschen jedenfalls.
Ja.
Angela ist immer in seiner Stimmung,
ja,
gell?
Ja, schon ein bisschen geschmückt zu Hause.
Echt?
Ja, nee. Klar.
Ihr Fenster dekoriert und sowas.
Nee, 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 Fenster noch nicht. Nein, Fenster noch nicht. Das sehen die Nachbarn, das geht nicht. Drinnen. Schon mal. Ja, meine Wichtel, meine Weihnachtswichtel und sowas, das sitzt da schon.
Und dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wann wird eigentlich wieder abdekoriert? Ende Januar? Spricht ja eigentlich nichts dagegen, solange es die Nachbarn nicht merken.
Soweit unser Überblick über die Themen aus Norddeutschland. Ich bin Michael Latz, verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. NDR